Na, dann kann es ja losgehen. Sarah, ich habe schon mal auf Rekord gedrückt, nur für den Fall, dass du dich jetzt nochmal anders äußern möchtest. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich habe, also erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und ich muss sagen, ich habe gerade nochmal bei deinem Blog vorbeigeguckt und mich schon festgelesen. Also ich finde das total faszinierend, dein Beitrag über das Rennen, dessen richtige Aussprache du bestimmt auch gleich erzählen wirst. Aber ich sage jetzt erstmal so zuallererst, herzlich willkommen Sarah Hallbauer. Ich musste übrigens schmunzeln, weil ich brauche natürlich immer ein bisschen länger. Ich verstehe, dass der Instagram-Name Hallbauer, dann Hallbauer. Ich so, okay, got it. Ja, herzlich willkommen.
Ja, Martin, vielen lieben Dank für die Einladung in diesen Podcast. Und genau richtig, ich heiße Hallbauer mit Nachnamen, aber fand Hallbauer ja eigentlich viel, viel passender.
Ja, das ist auch, genau. Das ist auch viel cooler. ja, mich freut das sehr, weil ich habe schon immer, also du bist mir schon länger aufgefallen, sagt man ja so schön. Das klingt jetzt ein bisschen spooky, aber nee, schon beim North Cape 4000. Habe ich schon gelesen und deinen wirklich lesenswerten Blog, das sei hier auch gleich mal gesagt, wird auch verlinkt, bikepackers.de, den kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Nicht, weil du auch ein Salsa Cass Road fährst und sehr gut findest, so wie ich, das gibt dir immer gleich mal Sympathiepunkte, sondern weil du wirklich sehr schön berichtest und sehr umfassend berichtest und unglaublich viel gemacht hast. Und das war der Grund, warum ich sehr mit dir sprechen wollte. Und weil du jetzt auch dieses Rennen, über das wir gleich sprechen, gemacht hast jetzt im Frühjahr und da auch auf einem 10. Platz gelandet bist. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke. Ich muss nur ganz gleich korrigieren, Martin. Das war der 20. Platz.
Das ist egal. Für uns genau. Ist es der 10.
Für mich ist es der 10. Ja, genau. Also vielen Dank. Genau.
Der olympische Gedanke zählt.
Absolut, genau. Ja, ich war beim Gran Guanche. Um ehrlich zu sein, weiß ich aber leider immer noch nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen oder
Gran Guanche. So hätte ich es auch ausgesprochen.
Ich hoffe, das ist richtig. Ich habe jetzt keinen Spanier nochmal gefragt, aber ich bin mir sicher, es wird irgendjemand geben, der mich da dann vielleicht nochmal korrigiert, wenn er den Podcast von mir gehört hat. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein Event, was wahnsinnig anstrengend war, aber auch wahnsinnig toll war. Genau.
Da sprechen wir gleich ausführlich drüber. Ich würde mich jetzt freuen, wenn du vielleicht einmal so das Übliche, ne, wenn man sich gerade kennenlernt. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, wie bist du zum Radfahren gekommen und dann hänge ich mich einfach rein.
Genau, also ich bin Sarah, ich bin 41 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Mann zusammen in Wackersberg. Wackersberg ist ein niedliches, kleines Dörfchen in der Nähe von Bad Tölz, eine Stunde südlich von München. Und genau, wir sind da hingezogen, weil wir beide eben wahnsinnig gerne Fahrrad fahren und in die Berge gehen. Also neben Fahrradfahren ist Skitouren so mein Lieblingshobby. Und die ganze Radlerei, die ging eigentlich so los, dass ich mir beim Skitouren den Knöchel gebrochen habe. Und das war vor 4 Jahren. Genau. Da hatte ich einen kleinen Unfall am Berg und habe am Anfang gar nicht gemerkt, dass das relativ schlimm war. Ich wurde dann operiert und war dann insgesamt ein halbes Jahr lang quasi mit einem kaputten Fuß zu Hause. Und das Einzige, was ich machen durfte, war Radfahren. Und ich habe mir dann eben eine Rolle gekauft und habe dann eben so ein bisschen mit Trainieren und auch mit strukturiertem Trainieren angefangen. Und das hat dann irgendwie letztendlich so dazu geführt, dass ich dann einigermaßen fit genug war, um tatsächlich auch so ein paar Bikepacking-Rennen zu fahren. Genau, und der Axel und ich wollten eigentlich, das war auch noch ein ganz, ganz großer Traum von uns, wir haben schon ganz lange mal von einem Sabbatical geträumt, so nach dem Motto, hey, mal ein halbes Jahr lang irgendwo verreisen und irgendwo hin. Und weil er lieber Mountainbike fährt, er ist auch der beste Techniker von uns und ich halt lieber Road, ich bin so ein Roadie, also ich fahre viel lieber Rennrad, haben wir uns eben auf Scrabblebiken geeinigt. Das war so für uns beide der beste Kompromiss. Er kriegt die dicken Reifen und ich kriege meinen Rennradlenker. Und damit wollten wir die Great Divide Mountainbike Route fahren.
Ja, auch cool.
Genau, und die Route, für alle, die Route nicht kennen, wahrscheinlich kennen die meisten deine Hörer, aber die Route, das ist eben, das geht von Kanada an die mexikanische Grenze. Und das war dann auch der Grund, warum ich mir oder warum wir uns beide dann das Salsa Cutthroat gekauft haben. Weil das ist eigentlich das Bike, was man für genau so eine Strecke braucht, für eine Abenteuer-Gravel-Route. Und das ist ja auch das Bike, was man eigentlich bei der Tour Divide fährt. Und das Rennen eben, was auf dieser Route eigentlich stattfindet. Und ja, so sind wir oder bin ich dann eben zum Bikepacking gekommen. Und weil ich es eben auch ganz gerne mag, unter Zeitdruck zu fahren, fahre ich eben auch bei verschiedensten Rennen, wie jetzt zum Beispiel dem Gran Guanche oder auch dem Nordkap 4000 mit.
Also, okay, also das habe ich gar nicht so mitbekommen, dass du wirklich durch die Knöchelverletzung dann zum Fahrradfahren gekommen bist. Also vorher war noch nichts mit Fahrrad. Das war dann einfach so eine Art Verlegenheitssport, der sich jetzt zur Leidenschaft entwickelt hat.
Ja, das war tatsächlich so. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das, also klar, jeder von uns kann ja Fahrrad fahren. Fahrrad fahren kann ja wirklich jeder, lernt ja jeder. Aber tatsächlich war es so, wir waren sehr viel mit Bergsteigen beschäftigt. Ich bin früher auch noch sehr viel geritten. Ich hatte ein eigenes Pferd. Und nur mit dieser Knöchelverletzung kam das eben, dass ich tatsächlich gemerkt habe, hey cool, das Fahrradfahren macht mir total viel Spaß und ich kann es auch einigermaßen gut und man kann sowas sich ja dann auch antrainieren letztendlich oder man kann es ja auch üben im Prinzip. Und das hat dann eben erst dazu geführt, dass ich sportlicher Rennrad fahre. Genau, also eigentlich erst seit 4 Jahren.
Du hast gerade die Great Divide Mountainbike Route angesprochen. Ist es denn dazu gekommen?
Nee, leider nicht. Also wir hatten tatsächlich die Fahrräder gekauft, die Taschen gekauft, wir hatten die Flugtickets gekauft. Das war alles parat und dann kam Corona.
Okay.
Genau. Also ich war so ein typischer, so, ah Mist, Corona vermisst mir jetzt die kompletten Reisepläne. Wir wollten im Juli eigentlich starten. Und dann ging die Geschichte eigentlich so weiter, dass wir uns in die Augen geguckt haben und gesagt haben, so, hey, na, jetzt haben wir ja schon das ganze Zeug, jetzt müssen wir damit auch irgendwas machen. Und dann sind wir quasi mitten im Lockdown, also am ersten Tag, wo man wieder einigermaßen sich aus dem Haus bewegen durfte, sind der Axel und ich nach Rietmatt gefahren am Rhein, das ist der Startpunkt der Bikepacking Trans Germany Strecke, und sind dann quasi im Lockdown ja, von quasi Südwest nach Nordost gefahren zum Kap Arkona eben nach Rügen.
Schön. Aber euretwegen haben sie das jetzt nicht aufgegeben, ne? Weil sie haben ja geschrieben,
Nee.
es gab welche, die haben sich daneben benommen auf der Strecke und sind zu risikoreich gefahren oder weiß ich was.
Nee, das glaube ich nicht, weil wir haben auch mit den Veranstaltern nochmal gesprochen, weil die haben ja dann tatsächlich auch eine andere Route scouten müssen, weil das ja dann nicht mehr durch Tschechien gehen dürfte, weil die Grenze zu Tschechien ja zu war. Und wir konnten dann auch ein bisschen Feedback geben zur Strecke und haben uns da auch wirklich ganz, ganz löblich benommen. Wir haben tatsächlich auch ein paar Mal an private Haustüren geklopft, um zu fragen, ob wir im Garten übernachten dürfen. Also, das war recht
Und das
aufregend, war
ging,
ja.
weil, soweit ich mich erinnere, beim ersten Lockdown, ne, war das ja alles noch, war ja die Ernsthaftigkeit noch viel mehr da, ne?
Genau, war die Ernsthaftigkeit war da, aber man muss schon sagen, dass die Leute waren wahnsinnig hilfsbereit und haben im Prinzip uns, wenn wir, also wir waren in Rietmatt am Rhein und da gab es eben einen Kanuverein und der Mann vom Kanuverein, der hat uns gesehen und wir haben gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn wir auf seinem Privatgrundstück im Garten das Zelt aufschlagen würden. Und da war der ganz freundlich und hat das auch gemacht.
Ja, super.
Ja,
Super.
genau.
Wie lang ist Bikepacking Trans Germany jetzt so für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht gar nicht so kennen?
Wie lang ist das denn? 1500 Kilometer von Rietmatt ans Kap Arkona. Und das Besondere bei der Strecke ist halt, dass es schon also eine wunderschöne Strecke ist, eben durch auch Gebiete, die man halt sonst von Deutschland nicht kennt. Und es ist sehr traillastig. Also es ist tatsächlich so, dass man da eher die Breitenreifen aufzieht, weil es wirklich sehr technische Strecken beinhaltet. Also unter anderem die Schwäbische Alb. Und dann natürlich eben das ganze Erzgebirge und der ganze Sand in Brandenburg. Also
Ja,
das
Sandenburg.
war Sandenburg, genau. Also das war tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, als ich ursprünglich mir vorgestellt habe. Genau.
Aber ein halbwegs würdiger Ersatz für die Tour de Wild.
Ja, also ich meine, das Allerbeste, was man aus dieser Zeit hat rausholen können, definitiv. Also ich meine, besser als nichts machen und daheim bleiben. Ja. Genau.
Dann bist du, als ich mich so informiert habe, auch das Tuscany Trail gefahren oder den Tuscany Trail. War das dann danach oder davor?
Genau, das war danach. Das war dann letztes Jahr quasi im Mai, als der Tuscany Trail stattfand. Und auch da war das so, dass wir ja ganz lange nicht wussten, ob da jetzt stattfinden kann oder nicht, wegen Corona. Und wir saßen dann hier, haben einen PCR-Test gemacht, haben auf die Testergebnisse gewartet. Die waren dann Gott sei Dank negativ und dann konnten wir quasi zum Tuscany Trail fahren. Und ich weiß noch letztes Jahr, wie schön das war, die Stimmung dort, weil alle Leute, die da mitgefahren sind, so unglaublich froh waren, dass sie endlich wieder unter Leuten waren und dass sie endlich wieder raus durften. Also das war schon auch eine ganz, 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 ganz tolle Stimmung.
War unterwegs genug offen, so dass ihr essen konntet und weiß ich was?
Ja, also für alle, die dieses Jahr gehen, da wird es bestimmt besser. Bei uns war es dann schon so, dass wir in einem ganz kleinen Tante-Emma-Laden abends noch was zu essen kaufen wollten. Und da war dann leider im Prinzip fast alles ausverkauft, weil halt einfach 200, 300 hungrige Radler da standen. Und okay, so viele waren es wahrscheinlich nicht, aber da war standen einige Radler vor diesem Tante-Emma-Laden und haben den Laden leer geräubert. Und da kriegt man dann schon so ein bisschen Futterneid. Aber ja, also war gerade so, dass es wieder gut ging.
Wo habt ihr gepennt? Konntet ihr so zwischendurch dann irgendwo in der Pension oder habt ihr draußen gepennt, ganz normal?
Genau, wir haben uns im Prinzip, wir hatten den Schlafsack im Prinzip mit dabei, so eher als Backup. Aber wir haben immer eine kleine Pension gefunden, wo wir übernachtet haben und haben einmal eben auch in Siena übernachtet. Das wollten wir unbedingt machen, weil Siena eben so wunderschön ist und ich da noch nie war. Und nee, das war wirklich ein ganz toller Aufenthalt dort auch.
Ich habe jetzt gelesen, du ja sicherlich auch, 3000 oder mehr als
Ja.
3000 Teilnehmer für den, und dass sie jetzt anfangen, in Gruppen zu starten und so. Also ich weiß nicht, als ich das gefahren bin, 2018 waren es 790 oder so, und das war schon, das größer wird das auf gar keinen Fall, das ist ja Wahnsinn. So, ich weiß nicht, als du gefahren bist, war es wahrscheinlich Corona-bedingt ein bisschen weniger oder wie, und da
Genau.
waren auch mehr als 1000, oder?
Ja, genau. Also es waren viele, die haben ja auch den Start auf 2 Tage verteilt, auf Samstag und auf Sonntag. Und dann konnte man auch an dem Tag starten, wann man wollte. Also man hatte da keinen Grand Départ. Und dementsprechend hat sich das schon ordentlich verteilt, aber ich hatte immer noch das Gefühl, wow, sind das viele Leute. Also weil ich wohne ja hier auf dem Dorf, also da ist ja wirklich bei uns gar nichts los. Und dann auf einmal stand ich wieder beim Tuscany Trail mit so vielen Leuten. Da kam ich mir dann schon so ein bisschen so, wow, sind das viele Leute. Ja, und dieses Jahr, ich kriege ja immer regelmäßig die Mails. Im Prinzip, ich stehe auf dem Verteiler mit drauf und kriege dann auch immer die Mails und weiß dann schon, wie viele Leute das sind. Und jetzt sind es, glaube ich, 3000. Letzte
Wahnsinn.
Woche waren es noch 2800. Ich glaube, ja, das wird dann relativ sportlich. Also ich würde, glaube ich, schon eher dann wirklich den Schlafsack mitnehmen, damit ich ausgerüstet bin, falls ich dann doch keine Pension mehr kriege. Ja.
Weil du kommst ja vom Start nur 40 Kilometer weit, weil du stehst ja im Stau.
Das ist tatsächlich so. Also es war letztes Jahr auch schon so. Die Pfade, die man da fährt, sind relativ schmal. Da wird sich dann vielleicht tatsächlich empfehlen. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ob sie einen großen Start machen, wahrscheinlich dann eher nicht. Aber wird sich dann wahrscheinlich empfehlen, tatsächlich ein bisschen später zu starten, damit man dann eben nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig unterwegs ist.
Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten auch so an den ein oder anderen schmaleren Streckenabschnitten dann schon so einen Rückstau, ne? Da ist einer, der haut das Rad halt irgendwie quer und dann staut sich alles. Das ist schon, ja, bin gespannt. Mal gucken,
Ja,
wohin
vor
da die
allem,
Reise geht.
schauen wir mal, ja, beim Tuscany sind ja auch ganz viele unterschiedliche Räder dabei. Also manche fahren ja auch mit Anhänger und so, die sind natürlich dann ein bisschen langsamer. Also genau, schauen wir mal, wie das dieses Jahr so wird.
Bei mir war damals ein E-Bike-Fahrer mit dabei. Der hatte einen Anhänger, so ein Mono-Trailer oder wie die heißen. Und den hatte er mit, um seinen Ersatzakku quasi zu transportieren. Also er hat, also das war also irgendwie, ich fand das sehr interessant, das mit dem E-Bike mal zu fahren, ja, um zu sehen, wie das geht und so. Aber das fand ich dann doch schon etwas übertrieben. Naja, aber es ist ein schön, also wunderschöne Tour. Also Tuscany
Definitiv.
Trail. So, und dann bist du, ich werde dich nachher noch über dein Training ausfragen, im Übrigen, kannst dich schon mal mental darauf vorbereiten.
Okay.
Dann bist du das North Cape 4000 gefahren, ne? Also davor warst du mit deinem Mann unterwegs, North Cape 4000, das war so, das war dein, da bist du alleine gefahren. Wie kam das, dass du dir dann so einen Brocken vorgenommen hast und woher kommt so die Leidenschaft? Ich habe das ja hier formuliert, deine Leidenschaft für das Langstreckenradfahren. Ich meine, das muss man ja wollen, ne?
Ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich so, dass man es wollen muss. Das war so letztes Jahr dann im Dezember oder vorletztes Jahr im Dezember, war ja dann der zweite Lockdown. Und ich war davon einfach sowas von angenervt, weil ich mir echt gesagt habe, so hey, alle meine Träume gehen gerade irgendwie flöten. Und wenn man halt ja viel im Marketing arbeitet, den ganzen Tag vor diesem wundervollen Zoom-Call sitzt, dann irgendwie braucht man irgendwas, was worauf man sich wirklich freuen kann und was einen wirklich wegholt von dieser digitalen Welt. Und dann kam eben so dieses Nordkap mir in den Kopf, oder ich habe das irgendwo gelesen oder gesehen. Und dann dachte ich so, wow, das ist eine mega geile Idee, bis ans Ende der Welt zu fahren. Das fand ich einfach sensationell, diesen Gedanken aus eigener Kraft heraus bis ans Ende der Welt zu fahren. Und klar, ich habe dann meinen Mann gefragt, ob er Bock hat mitzufahren. Und der hat mir natürlich als allererstes den Vogel gezeigt, weil er natürlich überhaupt keinen Bock auf richtiges Rennen hat. Weil, wie gesagt, der hat in seinem Leben einfach schon genug Triathlons gemacht und hatte da keinen Bock drauf. Und ich dachte mir halt, naja gut, okay, wenn halt keiner mitkommen mag, dann fahre ich halt allein. Und habe mich dann einfach angemeldet in einem kleinen Anflug von Übermut. Genau.
Aber das ist doch das
Und dann,
Richtige mit Übermut.
ja, war auch so, weil die ganzen Sorgen und Ängste und schaffe ich das als Frau alleine und irgendwie mindestens 220 Kilometer am Tag und was passiert bei so einer Tour alles? Diese Ängste und Gedanken, die kommen ja sowieso. Aber das Gute ist, wenn man halt angemeldet ist, dann ist man angemeldet und dann muss man ja gucken, dass man das Beste irgendwie draus macht. Genau.
Und wie war da die Fahrt? Weil ich hatte mich ja schon mal mit jemandem im Podcast über das Rennen unterhalten und das war ja auch überschattet durch den Tod der einen Fahrerin. Ich weiß gar nicht, woher sie kam. Also in Ungarn ist sie, glaube ich, gestorben, ne? Beim Verkehrsunfall. Also sie
Ja,
wurde
genau.
umgefahren. Das ist, man braucht mal gar nicht, glaube ich, so politisch korrekt zu arbeiten. Das ist, sie ist einfach umgefahren worden. Wie war das für dich? Wo warst du zu dem Zeitpunkt und wie bist du quasi deinen Weg da hoch dann gemacht,
Genau,
gefahren?
also das war im Prinzip in Polen am siebten Tag. Da war das ja eh so, bei so einem Rennen hat man gerade so nach 6 Tagen, am Anfang lief es bei mir super gut. Also ich war total überrascht, wie gut es eigentlich läuft und wie schnell ich hier vorwärts komme. Und dann am sechsten Tag ging es langsam los, dass ich halt einfach riesige Sattelschmerzen hatte. Dann war ich auch langsam echt müde, natürlich. Und dann bin ich an einem Tag eben 331 Kilometer gefahren, bin abends irgendwie voll fertig in Polen angekommen. Und als ich am nächsten Tag auf Strava gucke, einfach auf Strava, habe mein Strava aufgemacht und sehe dann, dass ein anderer Teilnehmer gepostet hat, dass eine, ja, dass eine Teilnehmerin eben einen tödlichen Unfall hatte. Und diese Nachricht an dem Tag, die hat mich schon nochmal zurückgeworfen. Also ich fand es ganz schlimm, weil ich mit der, ja, mit der Person eben gerade am Start, die ist neben mir gestartet, die Olga. Und das war für mich dann nochmal echt, als ich dann rausgefunden habe, dass das sie ist, war ich schon wahnsinnig betroffen und habe an dem Tag dann auch einfach noch mal eine Pause eingelegt. Also ich war eh, das war so der Tag, so der Scheidepunkt der Tour. Hey, wie geht es hier gerade mit mir weiter? Und irgendwie fühle ich mich gerade nicht wohl. Und ich habe mich dann nach 150 Kilometern an dem Tag schon in ein Hotel verabschiedet, habe geschlafen, gegessen, mich sortiert und habe dann erst am nächsten Tag entschieden, ob ich wirklich weiterfahren will oder nicht. Ja, weil das war einfach schwierig. Und bei jedem Auto, was an dir vorbeifährt, denkst du natürlich so, ich könnte die nächste sein. Das war kein gutes Gefühl, nee.
Aber du hast es geschafft. Ja, du bist ja, wann warst du da oben? Ich kann mir das mal zeitlich gar nicht so vorstellen.
Genau, also ich war innerhalb von 17 Tagen war ich oben. Genau, also man hat insgesamt 22 Tage für 4.500 Kilometer Zeit. Ich habe es nach 17 Tagen geschafft. Genau, und ich hatte mich einfach dazu entschieden, weiterzufahren, weil ich relativ weit schon gekommen war letztendlich und weil dieses Event für mich einfach so eine Gelegenheit war, die ich auch nicht hinschmeißen wollte, dass ich überhaupt die Zeit habe, dass ich überhaupt, dass das Wetter gepasst hat, dass ich mich gut gefühlt habe, dass das halt alles so jetzt gerade passt, da wollte ich nicht aufgeben und so bin ich dann eben weitergefahren.
Was hältst du eigentlich von diesem Garmin-Radar? Ist das,
Ja, ich
also
persönlich.
hilft dir das dann eigentlich? Also ich überlege gerade so eine Situation, ne? Und dann kommen die Autos, sind ja auch so schnell, das ist ja schön, wenn dein Radar sagt, Achtung, aber du kannst ja nichts mehr machen.
Genau, also ich selber fahre persönlich nicht mit dem Garmin-Radar. Also ich kenne es nur quasi vom Hörensagen und ich sehe es halt immer, wenn jemand anderes das hat. Weiß nicht, also ich denke mir halt oft, dass das quasi vielleicht ganz gut ist zu haben, weil man dann hat man es. Andererseits glaube ich auch, dass halt, ja, wenn so ein Unfall passiert, dann ist der so schnell passiert, dass der dann höchstwahrscheinlich auch kein Garmin-Radar mehr hilft. Ja. Also ich gucke eher so, dass ich wirklich am Seitenrand fahre oder dass man eine Sicherheitsweste trägt, dass man genug Licht am Körper hat. Aber selbst dann, wenn irgend so ein LKW-Fahrer vielleicht mal kurz aufs Handy guckt, dann hilft dir davon einfach gar nichts mehr, genau.
Und trotzdem magst du das Roadfahren noch, ne? Also ich frage deshalb, weil also ich denke sehr viel natürlich über das nach, über die Gespräche, die ich jetzt führe oder das, was ich lese. Und ich bin eigentlich ehrlicherweise ziemlich froh, dass ich so mehr bei Stock und Stein und Feld und sowas, also auch mit ihren eigenen Gefahren, aber lieber dort unterwegs bin als auf der Straße. Du sagtest, du bist eher so Roadie. Ist das nach wie vor der Fall?
Also ich mache beides total gerne, Gravel und Road. Einfach Gravel natürlich klar, weil du halt wirklich in der Natur bist und abseits der Straße. Andererseits schätze ich am Roadfahren oder auf der Straße fahren wirklich sehr, dass ich damit einfach vollkommen in meinen Rhythmus komme. Ja, diese Straße, auf der halt einfach der Asphalt wirklich glatt ist, führt dazu, dass ich einfach immer in meinem Rhythmus pedaliere und dabei kann ich viel besser abschalten, als wenn ich da über Holz und Stöckchen Stein holper und ständig muss ich gucken, irgendwie, dass ich technisch irgendwie das Fahrrad so habe, dass ich irgendwie über den Stein noch drüber komme. Dieses Fahren auf der Straße entspannt mich persönlich viel, viel mehr, wenn es halt eine Straße ist, die nicht viel befahren ist, klar. Also, so.
Ja,
Wie gesagt,
Kadenz hat auch was Meditatives, ne?
total. Also das ist so, das, was für die anderen Yoga ist, ist eigentlich Radfahren für mich, weil ich eben dort in diesen immer gleichen Rhythmus komme, wo ich das Gefühl habe, meine Beine machen gerade irgendwas, was mein Kopf gar nicht mehr so richtig mitkriegt. Und in diesem Moment kann ich wahnsinnig gut entspannen. Da bin ich total glücklich und bei mir. Und deshalb finde ich das Roadfahren einfach so schön. Ja,
Fährst du mit Trittfrequenzanzeige? Also hast du da so einen Orientierungspunkt oder hörst du einfach in dich rein und sagst so, das passt jetzt?
genau, also ich fahre mit Trittfrequenz, ja, klar. Also ich habe zwei Asioma-Powerpedale, die mir die Trittfrequenz irgendwie übermitteln. Aber ich fahre in einem Rennen zum Beispiel immer nur nach der Route. Also ich habe im Prinzip das Routenfenster offen, fahre nach und fahre da meistens nach Bauchgefühl. Also ich habe keine Powermeter oder Wattwerte, die ich einhalten will auf so einer Steigung. Das mache ich alles nach Bauchgefühl und nach dem Rhythmus, den mein Körper quasi mir vorgibt.
Du hattest gesagt am Anfang, du bist eher so, also du brauchst schon den Druck, ne? So ein bisschen, kann man sagen, wettkampforientiert.
Ich sag mal so, was so, ich hole gerne das Beste aus mir heraus. Und beim Wettkampf orientiert würde ich sagen, so, ich mag den Wettkampf gerne, weil es da eben diese Zeitvorgabe gibt. Wenn du aber sagst, wettkampforientiert im Sinne, dass ich muss auf irgendeinem bestimmten Platz ranken, um Erfolg zu haben, dann würde ich sagen, nö, das nehme ich gar nicht. Weil was ich wahnsinnig schätze bei solchen Events, ist, dass man einfach wirklich immer mit einer coolen Geschichte nach Hause kommt. Und so dieser Spruch, ride for the story, not for the ranking, das ist so ein bisschen das, was man auch so in meinem Blog immer wieder als Überschrift irgendwie lesen kann.
Das ist schön. Ja. Bevor wir jetzt auf die Kanaren hüpfen, sozusagen, also du trainierst ja ganz offensichtlich auch schon strukturiert. Du hattest das vorhin so ein bisschen gesagt, dass du da ja auch unterwegs bist, dass du eine Rolle gekauft hast oder einen Smart Trainer. Wie sieht das aus? Also, wie bist du da eigentlich reingekommen in dieses Training? Das ist ja dann schon sehr, schon ambitionierter, ne? Wenn man sagt, so, ich fahre jetzt mehrmals die Woche, ich fokussiere da auch auf Wattwerte, vielleicht also gewisse Leistung. So, wie sieht das bei dir aus?
Genau, also bei mir sieht das Training eigentlich so aus, dass ich in Trainingspeaks, das ist im Prinzip eine Trainingssoftware, einen Trainingsplan habe. Den übertrage ich dann immer auf Zwift und auf Zwift fahre ich dann im Prinzip das nach, was mir dieser Trainingsplan vorher sagt. Und ich persönlich mag eben an diesen Langstreckenrennen oder an diesen Langstreckenfahrten, dass es ja eben auf mehrere Erfolgsfaktoren ankommt. Nicht nur so wie bei solchen Tagesevents, so die reine Power, ja, wo es darum geht, wirklich nur die vollen Wattwerte an einem Tag krass zu performen, sondern gibt es noch mehrere Komponenten, wie zum Beispiel die Routenplanung oder im Prinzip, wie effizient du Fahrrad fährst, wie viele Pausen machst du und wie lange bist du auf dem Fahrrad zum Beispiel. So, und was ich eben total gerne mag, ist, auf diesem Event gibt es so viele Faktoren, die du nicht vorher beeinflussen kannst. Ja, wie eben das Wetter oder eben was passiert, wie ist der Verkehr und so weiter und so fort. Und ich finde es einfach total beruhigend, an so einer Startlinie zu stehen und zu sagen, so hey, ich habe mich so gut wie möglich auf dieses Event vorbereitet und dazu gehört für mich auch eben das strukturierte Training. Weil es mir einfach so die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, was kann ich denn schon beeinflussen? Ich kann nur das beeinflussen, was ich hier zu Hause täglich mache und dazu gehört das Training.
Und so für die Hörerinnen jetzt vor allen Dingen und natürlich auch Hörer, wie oft machst du das die Woche so als Orientierung? Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass das schon die Leute interessiert, wie man sowas macht. Wie hast du dich überhaupt diesem Thema genähert? Hast du irgendwie vorher schon viel gewusst oder hast du dir das selber angelesen oder bei Trainer Road dann Trainingspläne einfach übernommen?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man in so ein strukturiertes Training letztendlich starten kann. Bei mir persönlich ging das los mit Zwift. Zwift bietet im Prinzip ganz einfache Trainingspläne, die man sich da im Prinzip die man da nachfahren kann. Und irgendwann startet man dann vielleicht mal mit so einem Trainingspaket, was man sich bei verschiedensten Trainern, die es ja auch gibt, letztendlich buchen kann. Und die laden dann ihre mehr oder weniger vorgefertigten Trainingspläne auf Training Peaks und dann erfolgt die Übertragung eben auf Zwift. Und je nachdem, wie ernst man dieses Thema nimmt und je nachdem, wie viel Geld man auch hat, um sich dann einen individualisierten Trainingsplan zu leisten, wird dieser Trainingsplan eben auf deine eigenen Bedürfnisse letztendlich angepasst. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich ungefähr dreimal pro Woche auf Zwift bin für ungefähr eine Stunde. Und dann steht meistens eben für den Samstag oder den Sonntag eine längere Radfahrt an letztendlich im Grundlagenbereich. Und die Trainings unter der Woche, das sind eben meistens die ein bisschen herausfordernder sind. In verschiedensten Leistungsstufen oder Leistungsbereichen, die eben der Trainer mit dir festlegt.
Ich fahre gerade das Cape Epic Training. Das sind so 16 Einheiten auf Swift von einer Cape Epic Fahrerin, die irgendwie mehrfach das gewonnen hat. Das ist ganz interessant. Also da, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, dass die einzelnen Trainingselemente dann durchaus anstrengend sind. Ich habe das gerade auch, dass der nimmt ja so Prozentwerte von deinem FTP-Wert, ne?
Ja.
Und da sieht alles immer so, naja, geht schon, ne, aus. Und dann bist du aber da drinne und dann weißt du, ach Mist, du musst jetzt 7 Minuten, weiß ich nicht, auf 280 Watt da durcheimern und das noch bei einer vernünftigen Trittfrequenz. Boah, da sterbe ich auch regelmäßig. Ja. Aber das ist aber schön. Es ist tatsächlich, ne, nach einer Stunde ist das dann okay. Und ich bin auch immer froh, wenn ich mit meinem normalen Fahrrad fahren kann.
Ja, genau, aber so geht's mir auch. Also wenn ich das jetzt hier so einfach erzähle, wie das abläuft, heißt es ja noch lange nicht, dass mir das erstens Spaß macht und zweitens, dass ich es besonders gut kann. Ne? Also, weil wenn ich dann hier auf der Rolle sitze und dieses Training fahren soll, also erstens, ich schwitze mir einen Wolf.
Ja,
ich und auch. Ich wünsche mir, ich wäre draußen und ich wünschte mir, es wäre nicht so schlimm. Ja. So, und es gibt auch oft Situationen, wo ich dann einfach sage, so, hey, nee, heute ist halt dafür einfach nicht der Tag. Ja, also,
es ist ja auch anstrengender auf der Rolle teilweise, ne?
Viel anstrengender,
ja, genau. Also, ich habe ja auch extra so einen Lüfter. So, also ich tue alles, aber es wird nicht besser.
Ja, weißt du, am Equipment scheitert es ja meistens irgendwie nicht.
Nee, was es da schon wieder alles gibt. Die fahren jetzt auf so einen Brettern, ne? So, die jetzt auch noch so die seitlichen Bewegungen mitmachen. Da dachte ich mir schon, vielleicht holst du dir mal sowas, dann brauchst du danach keine Stabi-Übungen mehr zu machen oder so. Aber gut, jetzt sind wir schon sehr tief in diesem Thema drin. Ich wollte eigentlich jetzt so die Mörderbrücke zum Gran Guanche machen. Und zwar, pass auf, halte ich fest. Ich habe das ja am Anfang gesagt. Ich habe mich gerade bei deinem Blog schon festgelesen, denn du hast einen wunderschönen Bericht geschrieben, aus meiner Sicht, einen sehr informativen und aber auch sehr, sehr erzählerischen Bericht über diese Fahrt. auf den Kanaren. Und das beginnt ja mehr oder weniger damit, dass du gemerkt hast, ja, frohes neues Jahr, mein FDP-Wert, das ist der Leistungswert, so der ein bisschen Auskunft gibt über körperliche Leistung, so als Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht kennen, der ist im Eimer. Was machen wir denn jetzt so? Und da fand ich es gut, dass du gesagt hast, ja klar, dann müssen wir uns jetzt mal ein Rennen raussuchen, damit hier gleich mal die Stimmung im Hause hoch ist. Erzähl mal, beginn einfach mal damit. Du hast gesagt, so, jetzt reicht's, ich brauche jetzt was Neues. Du warst gerade am Nordkap.
Genau, also dieses Ding war, ich war am Nordkap und danach war ich halt so, okay, ich habe doch jetzt alles gemacht, was man hier machen kann. Ich hatte das Gefühl, wirklich, ich habe doch echt genug geleistet. Und dann kam auch noch Weihnachten und dann kam auch noch die Weihnachtskekse und dann habe ich mich irgendwie Mitte Dezember irgendwie auf Zwift gesetzt, um zu gucken, wo ich denn so stehe. Und habe halt da eben diesen FTP-Test gemacht. Das ist eben gerade dieser Leistungstest, wo man halt sehen kann, wie gut man Fahrrad fahren kann. Und den habe ich einfach nach 5 Minuten abgebrochen, weil ich halt einfach nicht in der Lage war, da das zu treten, was ich...
Noch in der Aufwärmphase sozusagen? Oder warst du schon in der... Kann ich nachvollziehen, finde ich auch gut.
Also das war wirklich so, nee, ich bin einfach noch nicht bereit, mich zu quälen. Und um dann halt wieder so ein bisschen in die Puschen zu kommen und halt wirklich mal wieder zu sagen, so hey, mal raus aus diesem... man braucht ja nach so einem großen Event tatsächlich auch ein bisschen mentale Pause, und aber um halt einfach mal wieder so, ja, loszulegen, kam eben dann dieses Event, dieses Gran Guanche, super gelegen. Also erstens, weil ich grundsätzlich nur dahin fahre, wo ich noch nie war. Und ich war eben noch nie auf den Kanaren, außer auf Fuerteventura, aber die anderen kanarischen Inseln, die kannte ich eben noch nicht. Und ich fand es halt super, dass es halt im Prinzip ein relativ kurzes Event war, 600 Kilometer in dem Fall, um halt einfach mal zu gucken, hey, geht da noch was? Kann ich das noch? Will ich das noch? Genau, und dann habe ich mich eben dazu angemeldet und beschlossen, da einfach mal hinzufahren und zu gucken, was passiert.
Es gibt ja, also vielleicht zu dem Rennen nochmal, du kannst ja gleich nochmal sagen, 600 Kilometer, wie viel Höhenmeter und wie sieht das aus, also wie sind so die Konditionen, die Bedingungen mit dem Inselhopping, was muss man sich da vorstellen?
Also das sind insgesamt 600 Kilometer und 14.000 Höhenmeter. Das geht durch 5 kanarische Inseln, das ist einmal Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, dann kommt Teneriffa und der Abschluss ist dann La Gomera. Und man fährt quasi einfach von Norden nach Süden bis einmal durch. Und die Besonderheit an diesem Rennen ist halt, dass es ja zwischen den einzelnen Inseln die Fährverbindungen gibt. Und man muss halt immer gucken, dass man dann halt rechtzeitig letztendlich zur nächsten Fähre am Hafen ist. Und das wiederum gibt dem ganzen renntaktisch natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil es halt nicht so ist, dass du halt einfach dann mal durchfährst, bis du nicht mehr kannst, sondern du hast vielleicht noch voll die Körner, aber kannst gar nicht mehr weiterfahren, weil du halt blöderweise gerade die letzte Fähre zur nächsten Insel verpasst hast. Und dann stehst du halt da. Und das gibt dem Ganzen natürlich schon nochmal echt eine ordentliche Würze, beziehungsweise einen mega Stress, oder man ist halt dann voll geschillt. Also entweder man hat den Stress, dass man jetzt da noch hinkommt, oder man hat halt gerade mal wieder die Fähre verpasst, was mir nämlich 3-mal passiert ist. Und dann steht man da und winkt den anderen erstmal zu, weil man halt da nicht mitgekommen ist, genau.
Und wie lange muss man dann, also wann fährt da die nächste Fähre dann so ungefähr?
Also ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel, bei mir war das so, dass ich durch Lanzarote bin und ich hätte eigentlich die 10 Uhr Fähre schaffen können, wie alle anderen auch. Nur dann bin ich falsch abgebogen, weil da eine Straßensperrung war und das hatte ich nicht mitbekommen. Und dann war ich um 9.30 Uhr am Hafen und hätte eigentlich auf die 10 Uhr Fähre wollen, aber da waren leider die Fahrradstellplätze ausgebucht.
Ach so, was gibt's? Also nicht so wie sonst, so nehmen die Autos gut ist?
Ja, da gibt es tatsächlich Fahrradstellplätze und ich hatte eben nicht das Fährticket vorher schon gekauft online, sondern ich dachte halt so, nee, ich halte mir die Option einfach mal offen und kaufe das dann direkt vor Ort. Und dann ist die 10 Uhr Fähre halt ohne mich gefahren und ich konnte dann eben die 11 Uhr Fähre nehmen. Also war das an der Stelle gar kein Problem. Dann bin ich aber weiter nach Fuerteventura, bin durch Fuerteventura und dann bin ich halt wieder 6:10 am Fährhafen angekommen und habe damit die letzte Fähre um 18 Uhr nach Gran Canaria verpasst. Und dann stand ich halt da und dann war halt quasi am ersten Tag, war halt das Rennen quasi für mich in Fuerteventura erstmal pausiert, weil ich dann halt einfach übernachten musste. Weil die nächste Fähre nach Gran Canaria erst am nächsten Tag um 9 Uhr wieder losging.
Genau. Ah, okay.
Genau.
Aber die Routen auf den einzelnen Inseln, die waren vorgegeben, ja?
Genau, also
Okay.
dieses Event gehört quasi zu so einer Fixed Route Event-Serie. Das heißt, du bekommst vom Veranstalter die Tracks, die du dir dann eben auf dein Garmin oder dein Wahoo lädst und dann es relativ bequem hast. Also du brauchst ja eigentlich dann nur noch dem Track hinterherfahren und halt diese Fährenzeiten letztendlich im Blick haben. Und du kannst es ja auch gestalten, wie du möchtest. Ja, du kannst ja sagen, so, du willst es so schnell wie möglich fahren und dann hast du die Fähren im Blick. Oder du machst es halt ganz entspannt und fährst dann halt einfach mit der Fähre weiter, die du halt als nächstes kriegst.
Du hast ja geschrieben, es ist als Audax angelegt und das ist wohl dann, hat dann nicht diesen zwingenden Renncharakter, ne, sondern es.
Ja, sie, wie gesagt, es ist immer das, was du draus machst. Also unter Audax versteht man ja, so wie ich das kenne zumindest, eigentlich eine nicht kompetitive Veranstaltung, bei der es eigentlich nur darum geht, diese Aufgabe zu vollenden, also in einem Zeitrahmen am Ziel anzukommen. Und ich persönlich finde halt, sobald halt ein Tracker im Spiel ist und sobald da ein Ranking im Spiel ist, was man sich dann über followmychallenge.com im Prinzip anschauen kann und sobald man halt natürlich so ein bisschen Berichterstattung liest vom Event, wer auf welcher Position ist, ist es irgendwie so ein bisschen klar, dass es einen Renncharakter hat. Letztendlich entscheidet aber ja jeder für sich selber und darf jeder für sich selber entscheiden, ob er das halt so schnell wie möglich angeht oder ob er das halt einfach entspannt angeht, ja.
Gibt es ein zeitliches Limit?
Ich glaube, es waren 8 Tage. Ich glaube,
Okay.
innerhalb von 8 Tagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es waren 8 Tage, muss man das im Prinzip oder soll man das im Prinzip schaffen. Und selbst wenn du es in 8 Tagen nicht machst und sondern länger brauchst, dann brauchst du halt länger. Also wäre ja letztendlich auch kein Problem. Genau.
Also, Sarah, für mich klingt das nach 600 Kilometern bei bestem Wetter über die schönsten Inseln zu fahren. Erzähl doch mal, wie war es denn?
Ja, also das dachte ich auch. Das denkt man ja auch, wenn man auf die Kanaren fährt. Es war dann tatsächlich so, dass wir die Lanzarote und Fuerteventura im schönsten Sonnenschein gemacht haben oder halt absolviert haben, halt alle. Und dann war das aber so, dass in Gran Canaria habe ich ein paar andere Teilnehmer getroffen und da haben wir so ein bisschen diskutiert, weil ein Teilnehmer hatte in die Gruppe, in die WhatsApp-Gruppe gepostet, dass ein Anwohner von Teneriffa gemeint hätte, es würde Eisregen kommen. Und dann war das tatsächlich so, dass es eben einen Wetterumschwung gab während des Rennens. Und das war dann so, dass halt tatsächlich so diese Auffahrt auf den Teide, die ich dann gemacht habe, eben am zweiten Tag, die war dann recht anspruchsvoll, weil ich dort im strömenden Regen hoch bin auf den Teide. Und das sind 2400 Höhenmeter, die es da quasi auf diesen höchsten Berg Spaniens hochgeht. Also man fährt nicht so viele Höhenmeter, aber der Berg ist so hoch. Und wenn man da dann halt unten anfängt, dann ist es halt noch Regen. Und wenn man da aber oben rauskommt, dann ist es halt blöderweise Eisregen bei der Höhe. Und das hat das Ganze tatsächlich sehr, sehr unangenehm gemacht, weil man darauf mental nicht so ganz vorbereitet ist, wenn man auf den Kanaren ist. Und ich meine, ich wohne ja in den Bergen, also hier in der Nähe von Bartels, und da weiß ich schon, wie schnell das an so einem Berg umschwenken kann. Ich war ganz froh, um ehrlich zu sein, dass ich nicht auf die Ultralight-Ausrüstung gesetzt habe, sondern tatsächlich Daunenjacke und wasserfeste Handschuhe und meine Regenhose und eine Regenjacke dabei hatte. Und da war ich wirklich sehr froh drum.
Also hast du schon mit so einem Wetter gerechnet dann oder?
Nee, also ich habe nicht damit gerechnet, aber also weil ich wirklich gedacht habe, so, ja, okay, auf den Kanaren ist es tendenziell eher ein bisschen besser Wetter. Der Veranstalter hatte schon auch geschrieben, so klar, man muss auf alles vorbereitet sein, klar, muss man ja auch eh immer. Aber ja, dass es dann doch so kalt werden würde, das hab ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ja. Also der Teide, dieser Berg, die Teideauffahrt, die wir gefahren sind, die wurde einen Tag später auch tatsächlich gesperrt. Wegen schlechtem Wetter. Genau.
Zwei Fragen noch kurz. Einmal nochmal, wie viel Fahrerinnen und Fahrer waren da am Start?
Ich glaube, das waren so um die 50, 50
Ah,
Leute,
okay.
die da teilnehmen. Also es war relativ überschaubar. Genau.
Zweite Frage, mit was für einem Rad bist du gefahren? Weil ich kann mir, wenn du gerade sagst, Eisregen und so und dann auf so einen Straßen mit schmalen Reifen, vielleicht bist du Rennrad gefahren. Ich habe gesehen, mit deinem 3T war das, oder?
Nee, ich habe ein Canyon Endurance Rennrad quasi, das Endurance von Canyon, und das hat 28er Reifen drauf und mit denen bin ich auch gefahren, genau.
Oh, ja, Okay. Und
Also
welche
mit
Breite?
Rennrad. 28er, also ganz normale Rennradreifen,
Ach so,
richtig.
okay. Ja,
Genau.
das ist dann wird's gut. War das dann auch glatt während des Eisregens oder also hattest du da Probleme? Musstest du da schieben oder ging das? War es halt
Oh.
nass, aber kalt?
Ja, es war nass und kalt und wie gesagt, es gab dann so Eis am Rad und ein bisschen Eis am Straßenrand, aber es war jetzt nicht so, dass es blitzeblankes Eis war. Das war es jetzt nicht. Aber es war schon so, dass man bei der Abfahrt mehr auf der Bremse war, als dass man es hat laufen lassen, klar.
Und du bist jetzt, also das war auf Teneriffa, davor bist du, wie war das jetzt so zeitlich bei dir? Wie hast du es auf den 10. Platz, der ein 20. wurde, geschafft?
Ja, bei mir war es klar, ich hatte mir halt vorgenommen, ich wollte dieses Event eigentlich in 3 Tagen fahren. Und das waren insgesamt 72 Stunden. Und das beinhaltete halt dann, dass eine der Inseln per Nacht gefahren werden würde, weil man das sonst ja quasi in 72 Stunden oder in 3 Tagen quasi gar nicht schaffen kann. Und nachdem ich ja dann quasi in Fuerteventura einen Stopp hatte, konnte ich dann erst am nächsten Tag Gran Canaria machen. Dann bin ich von Gran Canaria nach Teneriffa übergesetzt und habe einen Teil von Teneriffa eben noch an dem 2. Tag gemacht. Und dann bin ich eben morgens gleich los und habe eben mich auf die Auffahrt auf den Teide begeben und dann abends und in der Nacht eben noch nach La Gomera. Genau, also das bedeutet eigentlich nicht, so wie geplant, habe ich Gran Canaria bei Nacht gemacht, sondern ich habe dann eben erst La Gomera bei Nacht gemacht, um das eben innerhalb von diesen 72 Stunden, von diesen 3 Tagen, die ich mir vorgenommen habe, zu finishen.
Also du bist schon nachts mit der Fähre rüber nach La Gomera und bist dann weitergefahren, oder?
Genau, ich bin um 16 Uhr, also es war noch nicht Nacht, ich bin um 16 Uhr rüber nach La Gomera,
Wie lange dauert
aber
das?
da, das dauert ungefähr 1 Stunde,
Okay.
also es dauert gar nicht so lange oder 1,5 Stunden, sowas vielleicht. Und dann bin ich auch noch einen Teil von La Gomera gefahren, also so bis um 19 Uhr. Und dann war halt so die Frage, weil eigentlich waren dann nicht mehr viele Kilometer übrig, nur noch 80 Kilometer, wie man eigentlich in den meisten Fällen, oder die meisten Leute hätten das wahrscheinlich dann einfach durchgedrückt und wären da vollends durchgefahren. Und ich wollte aber noch mal eine Pause machen, weil ich war total durchnässt, tiefgefroren und ich hatte echt keinen Bock, noch mal so eine Nacht wie auf dem Teide zu erleben. Ich meine, ich bin den Teide ja tagsüber gefahren, aber sowas noch mal bei dieser Kälte einfach noch mal in der Nacht zu machen, da hatte ich dann keinen Bock. Und dann bin ich irgendwie quasi noch mal, habe ich mich kurz hingelegt und bin dann nachts um 1 noch mal gestartet. Und bin dann morgens um 6 quasi in La Gomera ans Ziel gekommen.
Ich habe das Foto gesehen, da hast du ja so einen Hafenarbeiter gesagt, hier, hallo, ich habe gewonnen, mach mal ein Foto.
Ja, beziehungsweise halt nicht gewonnen. Gewonnen habe ich ja natürlich nicht, aber ich bin hier angekommen, weil es ist natürlich schon so, wenn du das so durch die Nacht fährst und dann halt morgens um 6 da ankommst, dann ist halt da wirklich gar niemand an so einer Finisher-Linie. Also nicht mal irgendwie der Veranstalter oder nicht mal irgendein anderer, der da mit dir ankommt, sondern da ist halt dann wirklich gar niemand. Und dann habe ich wenigstens zu diesem Hafenarbeiter gesagt, hey, kannst du mal bitte ein Foto von mir machen, damit man das auch wirklich sieht, dass ich angekommen bin, weil sonst sieht es ja gar niemand. Genau. Und dann bin ich um 7 mit der Fähre wieder nach Teneriffa zurück und ja, das war's dann. Dann war diese ganze Gran Guanche-Sache erledigt, genau.
Aber ist das normal, dass da keiner im Ziel ist, oder war halt die Uhrzeit eben so, dass da keiner war, weil die schlafen mussten?
Ja, das war halt die Uhrzeit, morgens um 6, ne? Klar. Bei den, also so, ja, also bei der Top-Gruppe rund um Ulrich Bartholmös, der das ja auch sensationell gewonnen hat. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle, das war mega und auch mega spannend. Ja klar, da steht man natürlich schon da und wartet auf den Sieger oder auch auf die Siegerin. Und ja, um die Uhrzeit halt dann bei dem Wetter, ja, war da dann halt keiner und war auch okay. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Alles gut.
Wie hast du das mit dem Schlafen geplant? Hattest du einen Biwaksack mit oder wie war da so dein Plan? Wie hast du das gemacht?
Ich hatte keinen Biwaksack mit dabei und auch keinen Schlafsack mit dabei, weil ich einfach gedacht habe, so hey, das mit dem Pennen, das muss auch ohne gehen. Und ich habe dann eben in Fuerte, wo ich übernachtet habe, mir so eine kleine Pension gebucht. Und in La Gomera habe ich mir eben auch so ein kleines Zimmer gebucht, aber in dem war ich ja faktisch eigentlich nur 4 Stunden, um einmal kurz zu duschen, 3 Stunden zu schlafen und dann bin ich wieder
Da haben die sich wahrscheinlich auch
weitergefahren.
gewundert, ne? Dass er
Ja,
da rein und
ja.
dann mal wieder raus.
Ja, ich habe dann gesagt, so
Danke.
hey, das Frühstück, ja, nee, das Da bin ich dann wahrscheinlich schon weg. Und die war noch ganz bemüht und wollte es mir dann noch irgendwie, ja, wann denn? Die wollte noch früher aufstehen, damit sie es mir doch herrichten kann.
Ah,
Und ich so, nee,
nett.
nee, um die Uhrzeit, wo ich hier weg bin, da willst du leider nicht aufstehen. Das war dann schon okay.
Also ich habe einmal eine Frage gleich, wie du dich motivierst, weil ich musste ja gerade so dran denken, wenn du so da diese von dem Eisregen da erzählt hast und dann ist es dunkel und ach, weil so, wenn das alles irgendwie nicht so richtig haut, wie man, also wie du dich da motivierst. Ach, ich frage dich gleich, wie motivierst du dich eigentlich? Also sowohl jetzt dort bei diesem Teile, als auch dann beim North Cape, ja, da gab es ja sicherlich auch Momente, wo du hattest ja gerade gesagt, dann davor erzählt, dass du da nach 7 Tagen oder so dann natürlich auch erstmal geguckt hast, wie geht's denn jetzt weiter und so, wie machst du das? Wie, also verarschst du dich dann selber oder kriegst du das? Also es gibt da unterschiedliche Techniken.
Also ja, tatsächlich, ich sag mal so, für mich ist das allererste Mal ein Urlaub. Also ich fahre immer irgendwo hin, wo ich noch nie war, und dieses Fahrradfahren, ich sage auch immer nur Fahrradfahren. Ich rede nicht vom krassen Ultracycling. Ich rede immer nur vom Fahrradfahren, weil das so eine entspannte Haltung zu dem ganzen Thema bietet. Und ich sage mir, hey, ich fahre da in Urlaub hin und ich schaue mir das Ganze erstmal an. Und ich versuche mich wirklich ganz arg positiv aufzuladen. Also ich höre morgens immer ein Lied, das war gerade beim North Cape so, das war ein Lied von Katie Melua, It's a Wonderful World. Und dieses Lied, das höre ich dann einfach 2 Stunden lang. Und wenn ich dann 2 Stunden lang dieses Lied höre, dann glaube ich auch irgendwann dran, dass diese Welt halt dann doch wundervoll ist. Und genau, und so versuche ich halt wirklich ganz positiv in diesen Tag zu starten und mir das tatsächlich ganz schön zu reden. Ich stelle mir vor, wie das ist, wenn ich ankomme, und ich stelle mir vor, wenn ich quasi meine Mutter anrufe und sage, hey Mom, ich habe es geschafft. Und ich denke mir halt auch so, hey, das ist jetzt eine coole Gelegenheit. Und klar, aktuell regnet es gerade und aktuell irgendwie sind meine Beine müde und ich habe einen mega Hunger und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Aber hey, es wird total schön werden, weil ich es geschafft habe. Und ich rede mir das Ganze quasi immer da so ein bisschen schön. Und was mich auch total motiviert ist, dass ich einfach unterwegs so viele coole Leute treffe und so viele tolle Stories finde und die sich da ergeben, über die ich dann wiederum auch in meinem Blog schreiben kann und davon berichten kann. Und das würde ich alles nicht erleben. Also ich hätte in meinem Leben nichts zu erzählen, wenn ich nicht auf Fahrradreise wäre. Und dass diese Fahrradreise jetzt ein Ultracycling-Event ist, okay. Aber so denke ich nicht. Also ich denke nicht in der Anstrengung, sondern ich denke immer nur daran, was mir alles Tolles auf diesem Weg passiert.
Ja, das finde ich gut, weil ich habe jetzt auch bei mir gerade so viel drüber nachgedacht, wie ich mich mental vorbereite, ne? Deswegen auch die Frage an dich. Und interessanterweise, aber wahrscheinlich ist das wieder so typisch Mann, ich sehe das halt wirklich so vom Wettkampf her, ne? So,
Ja.
jetzt hier, los, jetzt geht's los. So. Und ich glaube, es täte mir ganz gut zu sagen, so wie du, es ist in erster Linie eine Radreise und dann gucken wir mal, wie schnell wir da fahren.
Ja, also ich glaube, das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich hätte dich jetzt eh gefragt, wie du das machst, zum Beispiel beim Split Mountain Race. Das war ja auch ein Race. Und ich mache das eher so, was weißt du, so meine Motivation, die kommt dann schon, und auch mein Wettkampfwille in so einem Kampf, also in so einem Wettkampf. Also ich will dann schon das Beste aus mir herausholen. Ich will dann schon, dass ich mich anstrenge, damit ich das so gut wie möglich mache. Aber ich tue einfach nicht so. Also ich bin da nicht so verbissen. Ich versuche immer mir zu sagen, hey, du musst es ja nicht machen. Ich will das ja machen. Das ist alles freiwillig und ich mache das Beste draus. Und das hilft mir, da eine viel größere Gelassenheit und vor allem keine Enttäuschung entstehen zu lassen, wenn es mal nicht so läuft. Und das hilft mir, auch wenn es mal nicht so läuft, besser, glaube ich, zu überstehen, als wenn ich dann hinschmeißen würde und sagen würde, es hat nicht geklappt oder ich war nicht so gut, wie ich wollte, oder dieser scheiß Regen. Das ist nicht so.
Naja, also hinschmeißen würde ich jetzt nicht so nach nicht geklappt und so, ne? Also so eine Ziele setze ich mir da ehrlicherweise nicht, außer ankommen, ne? Also weniger so Platzierung, sondern ankommen, dass ich nicht die Selbstachtung verlieren muss, sozusagen. Aber
Ja, okay.
Männliche Herangehen, was ich jetzt vielleicht habe, nennen wir es jetzt mal so, vielleicht auch nur Martin herangehen, so dieses, ja, jetzt hier und dann machen wir Attacke, das klärt sich ja auch recht schnell beim Bier, weißt du, du fährst ja dann einmal, bis du Blut im Mund spürst und dann sagt der Körper schon so, ne Martin, hast verstanden, dann konzentrieren wir uns jetzt mal darauf, dass es hier noch schön wird und dann hat sich das eigentlich auch selber erledigt, ja, so, also, aber ich muss schon sagen, ich habe das durchaus, also wenn da irgendwo Race steht, dann sage ich mir, okay, alles klar, dann probieren wir das auch, aber weniger gegenüber anderen, sondern eher gegenüber mir. So. Und da lerne ich jetzt gerade, mir selber nochmal diesen Abgleich zu geben, den sonst halt jemand mir geben würde, wenn ich mit jemandem zusammenfahre oder so. Ne? Also so dieses, krieg dich mal unter Kontrolle und sieh das mal alles nicht so ernst. Und vor allen Dingen verliere den Spaß nicht an der Sache. Und das wäre ja dann traurig an der ganzen Geschichte. Du hattest ja, also wir waren ja am Anfang, bevor wir da auf die Kanaren sind, waren wir noch bei den FDP-Werten. Wie hast du das dann mit den Plätzchen und dem Rotwein in den Griff gekriegt?
Ja, also ich habe wieder tatsächlich angefangen zu trainieren. Ich meine, man kann nicht innerhalb von 2 Wochen da richtig ins Training kommen für so ein Event. Aber ich bin dann halt jetzt einfach gefahren. Ne? Also ich habe noch versucht, genau was ich geübt habe, war eine Sache habe ich geübt, die hat mir auch bei dem Event sehr, sehr geholfen. Ich habe im Prinzip geübt, auf Zwift so lange wie möglich zu fahren. Also mein Trainer hat mir dann wirklich gesagt, so hey, guck mal, wir fahren jetzt am Samstag fährst du auf Zwift, 4 Stunden am Stück.
Oh Gott.
Und ich so, okay, das ist ja wohl die Höchststrafe. Ja. 4 Stunden am Stück ohne Pipi-Pause. Und so, okay, ja, ohne Pipi-Pause. Und es war dann halt wirklich so eigentlich eine gute Übung, weil ich bin wirklich durch jede Insel gekommen, ohne abzusteigen. Und das war eigentlich die Übung für dieses Event, für das Can Guanche. Weil ich zum Beispiel im Nordkap immer dann, wenn da irgendeine Tanke war, gut, dann muss man ja froh sein, wenn man dort eine Tanke gefunden hat, damit man auffüllen konnte. Aber ich habe gefühlt irgendwie ständig Pause gemacht, weil ich irgendwie ständig irgendwie mein Kopf gesagt hat, hey, mach jetzt mal eine Pause. Und das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Und so war das jetzt eigentlich eine ganz gute Übung für das Event. Einfach mal durchfahren. Einfach mal 100 Kilometer am Stück, 135 Kilometer am Stück durchfahren, ohne absteigen. Und es hat auf Lanzarote und Fuerteventura eben ganz prima geklappt.
Hat sich dein Körper an die alte Leistungsfähigkeit erinnert? Hast du diesen Effekt festgestellt?
Ja, also ich meine, ich merke schon so, dass ich jetzt untrainiert in so einen Wettkampf zu gehen oder halt in so einen Race zu starten oder halt mit wenig Training, auch so, gar keins war es ja auch nicht, aber mit wenig Training. Aber ja, es ist dann schon cool, wenn man dann draußen fährt und wenn man dann so ein Ziel hat und man dahin will, dann weiß ich schon. Also die Frage, wie gesagt, ist nicht, ob ich das kann, sondern ob ich das will. Und die Frage, die konnte ich für mich schon mit Ja beantworten. Hey, das ist cool, das macht mir total viel Spaß. Und egal, auf welchem Platz ich lande, das war auf jeden Fall ein richtig tolles Erlebnis.
Also mental hat es da quasi schon entschieden. Ja. Man sagt ja auch, Training ist nur was für Untalentierte.
Ja, das kann schon sein, ja. Oder ja gut, aber vielleicht Training ist auch vielleicht einfach auch für Leute, die sich gut vorbereiten wollen. Und das gibt dir ja auch mentale Stärke wiederum und
so. Ja, genau. So, genau. Die einen kaufen Ausrüstung und die anderen trainieren und ich mache beides. um mich in Sicherheit zu wiegen. Ja. Jetzt bist du beim Nordcup und jetzt auf den Kanaren alleine unterwegs gewesen. Findest du das gut? Wie ist das so? Oder findest du es auch gut, wenn dein Mann wieder dabei ist? Oder so wie?
Ja, also ich sag mal so, ich bin jemand, der ist gern allein und ich kann auch gut alleine. Und das habe ich jetzt aber auch für mich quasi beim Nordcup und auch beim Can Guanche erstmal rausfinden dürfen. Weil, wenn ich alleine bin, dann fahre ich genau in meinem Rhythmus. Ich brauche mich um nichts kümmern. Ich kann mich zu 100% auf mich verlassen. Und fahre halt in meinem Rhythmus. Ich komme zu mir und bin ganz bei mir. Das ist ganz toll. Da ist dann keiner, der halt irgendwie aufs Klo muss, der irgendwie jetzt mal kurz die Beinlinge ausziehen muss, irgendwie Wasser nachfüllen muss. Und ich denke mir so, oh. Also von daher fahre ich gern alleine und kann das mittlerweile auch ganz gut. Aber ich hätte halt auch nichts dagegen, wenn jemand mitfährt und ein Rennen zum Beispiel mit mir zu zweit macht. Und das muss halt wirklich dann jemand sein, der halt so fährt wie ich. Und deshalb ist es natürlich gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der Bock hat oder halt im Prinzip, was heißt Bock hat? Bock haben hat man ja vielleicht, aber vielleicht der hat die gleiche Art von Rennen fährt. Und dann finde ich es persönlich wahrscheinlich sogar viel einfacher, so ein Rennen ganz alleine zu machen, weil man dann nicht in diese sozialen Konflikte gerät, wie hey, okay, ich muss jetzt warten auf den anderen und vielleicht will man gar nicht warten, man fühlt sich besser. Das hat auch ganz viele Vorteile und ich persönlich glaube, es ist fast sogar einfacher, alleine zu fahren. Okay, so ein Silk Mountain Race jetzt vielleicht nicht, aber so ein Grand Guanche oder so ein North Cape, das hat alleine sehr gut funktioniert.
Ja. Na, ich glaube auch, dass so eine Races da wie Silkwood und so auch, also es ist halt eine Typfrage, ne? Deswegen jetzt bei Tobias und mir hat sich das jetzt auch nur ergeben, wir sind eigentlich auch überzeugte Soloisten, ne? Oder Solisten. haben aber, also das kam halt daher, dass, weil wir gedacht haben, als wir uns beim Atlas Mountain Race angemeldet haben, die nehmen uns nie, ja, wenn wir uns alleine anmelden. Lass mal zusammen anmelden, vielleicht haben wir da höhere Chancen. So, ich weiß es auch
Ah,
nicht.
okay.
So, und das war halt der Grund, ne? Also es war so ein bisschen, ich habe gehofft, dass so meine Radtouren in der Vergangenheit so ein Pluspunkt sind, ja, und habe gehofft, dass Tobias Fahrten jetzt so Turin-Nizza und so, das war schon so ein bisschen mehr Bikepacking, ja, so, dass das so dann auch mit berücksichtigt wird und die Mischung, dass wir dann genommen werden. So, das war eigentlich nur der Grund, ne?
Ah,
Und
okay.
dass wir halt auch, glaube ich, beide gesagt haben, naja, lass erst mal gucken, wenn das jetzt so um Wettbewerb geht und Race und so, dann vielleicht ist gut, wenn wir da noch einen haben, der im richtigen Augenblick dann vielleicht motiviert oder da ist oder weiß ich was so. Und das haben wir, das Erfolgsmodell haben wir jetzt einfach nur auf Kirgisistan übertragen. Und jetzt fahren wir auch wieder getrennt. Ja, also wir werden sicherlich auch mal noch mal wieder zusammenfahren, aber jetzt fahren wir auch erstmal wieder getrennt und alleine. So, weil ich
Okay,
sehe
und wie
das.
war das? Also wie war das bei euch? Habt ihr euch da gut verstanden? War das cool?
Ja, also klar, hast du dann immer, manchmal hast du ja so Belastungsmomente, ne, wo dann, also da haben wir uns dann auch mal kurz die Meinung gesagt, aber auch das, glaube ich, zeichnet eine Beziehung dann halt in dem Fall auch aus, dass du das machen kannst. Ich kann absolut mit dir mitfühlen, so dieses, dann läuft es gerade mal so richtig gut und man hat so richtig Power, ja, und dann muss der andere, muss eine Pause machen oder weiß ich nicht. Und dann bist du raus aus dem Rhythmus und das nervt dann schon. Das war aber bei Tobias und mir weniger der Fall. Also wir haben da sehr gut zusammengepasst. Wir reden beide nicht gerne. Es ist jetzt natürlich doof, ne, wenn man einen Podcast hat und so. Aber wir sind beide gerne unterwegs. So, wir müssen uns da nicht alles erzählen. Wir sind auch nicht so, dass wir sagen, hast du jetzt dieses Naturschauspiel gesehen? Also das ist so, wir sehen es und es reicht. So, ja. Also muss man sich jetzt nicht nochmal erzählen. Und auch so hat das, glaube ich, zeitlich ganz, also so von den Abständen, die wir da hatten, mal was zu machen und so, war das okay. Wir hatten gleichzeitig Hunger und Durst und so. Also das hat gut gepasst. Aber
Cool.
ich bin jetzt gerade so dabei zu sagen, okay, jetzt habe ich mich so dran gewöhnt. Ja, jetzt ich muss mal wieder zurück in dieses Alleinsein, weil ich das auch sehr gerne will. Ich glaube, wir haben beide einen ähnlichen Beruf und da auch viel mit Menschen zu tun. Und bei mir ist es so, ich genieße die Zeit, die ich nicht mit Menschen zu tun habe. So, das ist.
Ja, weil das ist tatsächlich so, weil ich kommuniziere quasi den ganzen Tag über in irgendwelchen Meetings oder bin mit irgendwelchen Leuten quasi am Quatschen und auch sehr viel am Handy natürlich. Und das Radeln oder Radfahren, deshalb war auch tatsächlich blöderweise natürlich mein Handy aus, als ich in Lanzarote unterwegs war und habe natürlich die Nachricht des Veranstalters in der WhatsApp-Gruppe verpasst, dass die Straße quasi gesperrt ist.
Naja.
Aber für mich ist das handyfreie Zone zum Beispiel, ja. Also
Ich
der,
habe meins auch auch nur
genau.
auf ohne Signal.
Flugmodus.
Ja.
Ja, genau, so ist bei mir auch. Und das genieße ich einfach total, dass ich da einfach meine Ruhe habe. Ja.
Absolut. Also ich gebe zu, dass ich hier manchmal beim Training auch irgendwelche Meetings mache, ja. So, wenn ich hier auf der Maschine sitze und so, das wissen sie dann schon. Aber nee, unterwegs, das muss nicht sein. Also da bin ich auch ganz froh. Okay, also allein findest du gut, aber ich frage dich am Ende, wo es dann als nächstes hingeht. Und dann wirst du ja sagen, ob das wieder eine Solo-Tour wird oder ob diesmal dein Mann, ob er noch mitkommen darf. Ja, so. Da muss ich jetzt wieder qualifizieren dafür sozusagen.
Nee, gar nicht. Nee.
Ich fand das, also jetzt vielleicht die Frage auch als Brücke dann zu dem Thema, weil du schreibst ja auch bei dir auf deinem Blog, und das fand ich ganz, ganz interessant, dass du natürlich auch das ein bisschen komisch nachdenklich findest, dass es immer noch wenige Frauen im Radsport gibt, ne? Und wenn sie da unterwegs sind, dass es dann auch trotzdem immer noch wenig Platz in den Medien gibt, was ich absolut genauso sehe. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Und dass du auch so ein bisschen hier eben mit dir auf die Fahne geschrieben hast, da ein begeisterndes Vorbild zu sein und auch zu zeigen, was geht. Wie viele Frauen sind denn bei dem Guanche angetreten?
Also das waren, ich glaube, 5 oder 6, um ehrlich zu sein. Vielleicht maximal 7. Also ich weiß, die Annika Vossen, Anna Orenz, ich, dann Therese aus Schweden, dann noch eine Rebecca und ich glaube, es waren noch 2 andere oder 3 andere vielleicht mit dabei. Also wirklich relativ wenige. Wobei man auch sagen muss, es ist ein relativ neues Event und hatte vielleicht im Januar auch wegen Corona jetzt vielleicht auch noch nicht so diesen riesen Zulauf, wie man sich wünscht. Genau.
Ja,
Wobei,
aber
was mich
ja.
Ja, wobei, was mich zum Beispiel riesig gefreut hat, war nach meinem Nordcup-Event, tatsächlich sind vier Mädels auf mich zugekommen, die mir geschrieben haben, dass sie sich angemeldet haben. Und das fand ich ziemlich cool, weil da man dann, wenn man es vormacht, ja dann vielleicht schon ein bisschen was bewirken kann. Und das persönlich freut mich natürlich, ja.
Was meinst du, woran liegt das, dass es immer noch so eine Missverhältnis gibt? Ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass die Art Sport, wie wir beide sie jetzt machen, also auch mit vielleicht einem gewissen Leistungsbezug dahinter oder selbst Veranstaltungen wie Tuscany Trail ohne Leistungsbezug, ne, dass das eigentlich ideal ist oder teilweise auch noch Frauen viel leistungsfähiger sind als Männer, wenn es gerade um diese Races geht. Also was meinst du, woran liegt das?
Also zum einen glaube ich, es liegt vielleicht eher mal noch an der Bekanntheit des Sports, sag ich jetzt mal. Also mein Ultracycling ist jetzt im Prinzip jetzt auch noch nicht so durchgedrungen vielleicht. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, wie bei allem, einer muss es halt vormachen und einer macht es dann halt nach. Dann braucht es vielleicht noch ein paar mehr Leute, über die berichtet wird, oder ein paar mehr Frauen, über die berichtet wird. Die sowas machen, damit man selber auf den Geschmack kommt. Und ja, Gründe, irgendwas nicht zu tun, gibt es ja total viele. Genau, was man sich als Frau oder auch als Mann, es ist ja egal, welches Geschlecht letztendlich da dahinter steckt, was man sich halt immer sagen muss, ist, dass man denken muss, hey, es könnte ja auch gut ausgehen, bei so einem Langstrecken-Event mitzufahren. Und das ist eine persönliche, wahnsinnig tolle Erfahrung und bereichernde Erfahrung vor allen Dingen ist, sich einfach mal so eine Herausforderung letztendlich zu stellen. Genau.
Meine Beobachtung, vielleicht hast du dazu auch eine Meinung. Ich sehe natürlich, dass immer mehr Frauen auch in den in Medien oder Blogs und im Social Web stärker wahrgenommen werden und auch ihre Geschichten mehr erzählt werden, ne? Aber es sind oft aus meiner Beobachtung die Frauen, die wirklich so diese Ultrasache machen, ne? Jana Kesenheimer oder habe ich schon wieder vergessen. Also ja, nimm mal hier Anna Ohrens, ne? Die nach diesem schlimmen Unfall mit einem Wildschwein, ja, da jetzt auch schon wieder am Start ist. Und Fiona Kolbinger, ne? So, das sind aus meiner Sicht sind das immer Geschichten, als ob man über die Männer nur über Ulrich Bartholomäus schreiben würde. Ja, so. Und ich meine, es fehlt die Geschichte von Menschen wie beispielsweise dir, ja, die eben die Spaß an solchen Sachen haben, die aber nicht ultra stark vorne irgendwo in der Gegend rumfahren, erste, zweite, dritte Plätze machen, sondern die einfach eine gute Zeit auf dem Fahrrad haben und das so genießen. Da finde ich, sind die Geschichten, die es über Männer gibt, viel mehr da. Ne? Also ich meine, da schreibt ja jeder einen Blog, ja, so und erzählt, wie toll er ist, so und was auch völlig in Ordnung ist. So. Aber bei Frauen vermisse ich das irgendwie. Also da gibt es nicht diese Mittelschicht sozusagen.
Aber das ist ein total interessanter Aspekt, den du gerade aufwirfst, weil ich habe auch schon ganz oft den Gedanken gehabt, hey, es fehlt einfach eine Berichterstattung über, sage ich jetzt mal, Leute, die Spaß an dem Thema haben. Weil, weißt du, zum Beispiel beim Nordkap, was ist der zweite Platz? Jetzt beim Gran Guanche, was ist der dritte Platz, den ich da gemacht habe? So. Aber wie gesagt, was ist denn der Platz jetzt da für eine Aussage? Bei den Jungs ist es so, ich habe doch keine Ahnung, was du für einen Platz gemacht hast beim Silk Mountain Race. Whatever. Ja, also interessiert mich auch überhaupt nicht. Deshalb ist halt die Frage, warum reden wir überhaupt über dieses Ranking? Ja, letztendlich geht es mir darum, eine coole Geschichte zu erzählen, weil ich auf diesem Trip ganz viele tolle Sachen erlebt habe, die wirklich erzählenswert sind. Und da ist man natürlich gefordert als Medium, also als Blogbetreiber oder halt als Sender früher oder wie auch immer, halt auch die Leute herauszufischen aus solchen Events, die irgendwelchen coolen Stories beizutragen haben, um den Spaß am Sport letztendlich zu vermitteln. Ich finde, das ist total wichtig, weil es gibt auch noch ein ganzes Mittelfeld und man kann ja nicht von den Leuten erwarten, dass sie nur erste Plätze einfahren. Das ist es ja nicht wert, ja.
Ja, und deswegen habe ich vorhin so ein bisschen nachgefragt, auch mit dem, du kommst da um 6 Uhr an und irgendwie niemand da, ne? Also bei aller, ich weiß, es gibt so eine Rennen, ne? So und so eine Veranstaltung, wo entweder gar keiner da ist, wo man halt ankommt, was ich hier bei Tour de Vide, ne, ist ja auch, kommst da, da steht ja jetzt keiner irgendwie 3 Monate und wartet auf alle Teilnehmer, die dann in Antelope Wells unten ankommen, ja, so, aber weiß ich nicht, also man kann ja da auch eben mal dafür sorgen als Veranstalter, dass dann eben die ganze Zeit jemand da ist bis zum bitteren Ende. Und das ist, war das bei einem, ist das nicht bei einem Ironman oder so, dass dann gewartet wird, bis der Letzte ins Ziel kommt? Ja.
Ja, so. Ich meine, guck mal, das ist so eine Sache, so, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich, weil ich aus Marketing komme, schon beobachte. Ja? Der Anteil der Frauen in deinem Instagram-Feed, also der Anteil der Bilder der Frauen in deinem Instagram-Feed als Veranstalter. Würde ich zum Beispiel sagen, hey, wenn du wirklich ein Interesse daran hättest, die Frauenquote in dem Sport zu erhöhen, dann würde ich von dir erwarten, dass die Hälfte oder ein Drittel der Bilder oder der Stories in deinem Feed von Frauengeschichten handelt, um halt wirklich proaktiv dazu beizutragen, dass sich daran was ändert. Dazu gehört, dass ein Fotograf am Start steht oder am Finish, an der Finishline steht, wenn eine weibliche Teilnehmerin morgens um 6 Uhr antrudelt. Gut, ist halt nicht so. Ja, genau, ist halt nicht so. Also von daher ist es auch total in Ordnung. Aber wenn man das positiv, proaktiv in eine Richtung verändern wollte, dann wäre es schön gewesen, wenn da jemand gestanden hätte. Genau, der eben auch über den dritten Platz berichtet und nicht nur über den ersten Platz der Männer, klar. Aber ja, das ist natürlich, das macht halt jeder so oder der andere macht es halt so. Wie gesagt, die Frage ist halt immer, man kann immer ganz laut schreien und sagen, man hätte gerne, dass etwas passiert. Wenn da halt nichts dafür getan wird, dann ist klar, dass sich auch noch langsam was verändert.
Ja, also so ein Ansatz ist ja, also den ich jetzt ganz interessant finde unter diesem Aspekt, was die Kollegen da vom Candy Bee Graveler machen, ne, dass sie halt gleich sagen, es gibt halt, sie verteilen zum Beispiel die Startplätze gleich paritätisch. So, und dann, also es gibt halt, weiß ich, 70 Startplätze und es gibt halt 35 für Frauen und 35 für Männer und fertig ist. Und wenn dann ab einem gewissen Zeitpunkt wird dann halt freigegeben und dann kann jeder quasi da nochmal zuschlagen, wenn er einen Platz möchte. Aber dass man darüber erstmal sogar auch mehr Zugänglichkeit und mehr Attraktivität einbaut und dann natürlich auch in der Gesamtkommunikation, ja, das stimmt.
Ist ja schön. Man kann es auf jeden Fall versuchen, so auf jeden Fall für mehr weibliche Teilnehmerinnen letztendlich zu sorgen. Ja.
Ich muss da mal nachfragen, wie das aufgegangen ist, weil ich weiß, dass sie sehr schnell sehr viele Buchungen hatten, aber ich weiß, oder Anfragen, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das aufgeht, sodass man tatsächlich dann, weiß ich, 35 Frauen, 35 Männer hat, ne, ob das so hinhaut. Und dann hatte ich jetzt noch einen Beitrag, weil du gerade sagtest, Fotos gelesen von Diamantrad, dem Hersteller. Und die haben einen Bericht darüber, sie haben irgendwann mal erklärt auf ihrem Blog, auf ihrem Firmenblog, warum sie ihre Bildsprache jetzt ändern. Weil sie festgestellt haben oder haben sich damit halt beschäftigt, dass halt viele Produktbilder auch sehr maskulin fotografiert sind. Ja. Das fand ich auch ganz interessant. Also so, da habe ich jetzt zum Beispiel nicht drauf geachtet, ne? So, aber das.
Ja klar, ich meine, ich achte total auf sowas. Wir hatten, als ich noch bei Darkside gearbeitet habe, eben auch eine Kampagne, wo wir halt gesagt haben, so hey, es darf zum Beispiel nicht immer nur der Mann der Frau erklären, wie etwas funktioniert, sondern wenn man eine gewisse Kampagne macht, dann wäre es auch mal ganz schön, wenn eine Klettertrainerin einem Herren erklärt, wie man denn richtig klettert. Weil oft sind eben diese Rollen des, hey, ich weiß, wie es geht, in männlicher Bildsprache kommuniziert. Und das sind natürlich Sachen, wo jedes Unternehmen, was heutzutage immer einen Instagram- und Facebook-Kanal hat und ganz viele andere Medienkanäle hat, dass man eben guckt, dass man so kommuniziert, dass es so divers wie möglich ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern wirklich so divers wie möglich.
Ja, die haben auch zum Beispiel gesagt, dass man überhaupt so Rahmen noch als Damenrat, ne, und Herrenrat sozusagen, also in dem Sektor, in dem wir uns ja bewegen, ist das ja, kommt ja keiner auf die Idee, danach die Räder, also fahren ja alle die gleichen Räder, ne? Nur halt größer und kleiner, je nachdem. So. Obwohl es da ja auch wieder eigentlich Unterschiede geben sollte, so ein bisschen, wenn ich mir so Liv angucke.
Genau, es gibt ja schon im Prinzip Produkte, die jetzt, sag ich jetzt mal, auf diese körperlichen Unterschiedlichkeiten ausgerichtet sind. Genau. Von der Geometrie her oder so.
Ja, ja.
Also es ist ein Thema, genau, über das man viel diskutieren kann.
Ich hatte jetzt, wie gesagt, in den letzten Tagen hatte ich sehr viel drüber nachgedacht, weil ich überlegt habe, also da ging es darum, so warum hast du Jonas Deichmann nicht im Podcast so, ne? Und meine Antwort darauf ist dann meistens, ja gut, weil seine Geschichte ist ja A schon erzählt, ne? Also auch aus Kommunikationssicht ist das jetzt nicht besonders zielführend, aber B vor allen Dingen, weil ich gerne die Geschichten von denjenigen erzählen möchte oder mich mit Leuten unterhalten möchte, die eben nicht die ersten Plätze machen oder weiß ich wo oder mega Sachen, sondern so wie wir halt im Rahmen ihrer Freizeitmöglichkeiten eben tolle Sachen machen, tolle Erlebnisse haben, tolle Touren fahren oder auch mal was Außergewöhnliches machen, so das zu erzählen. Und dabei fiel mir eben auf, dass es häufig eher Geschichten von, in dem Fall Männern waren, die ich immer finde, ne, die ich immer sehr schnell finde. Und ich habe mich gefragt, Mensch, wo sind denn die ganzen Frauen, die tolle Touren machen, aber sie erzählen nicht drüber. So, und das fand ich eben so sehr auffallend und wollte das abgleichen jetzt gerade bei dir. Mhm. So. Vielleicht ist das halt auch so, kommt das auch so ein bisschen mit. Aber da gibt es ja jetzt genügend, auch Gott sei Dank, einige Initiativen, ne, wie das The Women All Right Kollektiv.
Ich wollte gerade sagen, Women All Right ist da natürlich super, weil es da natürlich viele Radlerinnen gibt, die ihre Geschichten erzählen und wo sich das Kollektiv ja auch drum kümmert, dass immer neue, coole Frauen letztendlich vorgestellt werden. Mhm. Also ich glaube schon, dass da jetzt gerade wirklich viel am Entstehen ist und am Machen ist und dass da definitiv auch mehr Sichtbarkeit entsteht. Bin mir sicher.
Ich wollte nochmal, du hattest bei dir, jetzt wieder voll der Themenschwenk, du hattest deine Fahrräder. Genau, da wollte ich nochmal. Also, ich suche immer noch Argumente, warum ich mir noch ein weiteres Fahrrad kaufen soll. Und ich bin eigentlich, ich fahre immer nur ein Fahrrad so und hab, also ein zweites ist okay, weil wenn das andere mal kaputt ist und so, aber warum hast du so viele Fahrräder? Du hast, warte mal, drei.
Sind ja gar nicht so viele. Drei. Mir sind gar nicht so viele, genau. Also ich habe eigentlich vier, ich habe eigentlich auch nur ein Mountainbike, aber das fahre ich nicht. Von daher sind in meinem Blog eigentlich nur drei Fahrräder vorgestellt und das ist gar nicht so viel, weil ich entscheide halt immer auf Basis des Untergrunds, was ich für ein Fahrrad hernehme. Also mein Salsa Cutthroat, wie gesagt, für die Bikepacking-Geschichten, die eher Offroad-Abenteuerlastig sind, sag ich mal. Dann habe ich das Specialized Diverge, das ist einfach für alle Gravel-Touren oder halt auch als Winterrennrad im Prinzip ist das bei mir im Einsatz. Und dann habe ich eben das Canyon Endurace, das ist eben für alle Privés und für alle quasi Langstrecken-Events auf der Straße prima. Und genau, das ist so mein Stall.
Ja, das krass war, ja. Ich habe das nämlich gesehen, dachte, ich frage mal Sarah, warum sie das hat. Vielleicht habe ich ein Argument, warum ich das auch brauche. Weil mir bröckeln nämlich die Gründe dagegen. Das Cutthroat. Ich hatte das jetzt mal hier zum Test und habe, also ich finde das ja mega cool. Und habe auch nur gesagt, ich brauche jetzt nicht noch so ein Cutthroat. So. Und dann meinte irgendjemand in Leser, sagte, ja, aber du findest doch bestimmt Argumente, warum du das brauchst. Und jetzt war ich gerade, dachte ich mal, frage ich dich, wenn du schon zwei Räder hast, warum du das Cutthroat noch hast.
Ja, genau, aber das Cutthroat war ja wirklich eigentlich mein erstes Bikepacking-Rad, sag ich jetzt mal. Also das war wirklich so, dass das, ja, so die, wie du es geschrieben hast, eigentlich der Titel war doch die Urmutter der Gravelbikes, oder? Das war doch dein Titel, genau. Und das war auch so. Also als ich mir das vor schon, ja jetzt 3,5 Jahren gekauft habe, da war der ganze Markt noch gar nicht so weit, dass ich an einem, also zwei Sachen waren da noch nicht, dass eben die Ösen zum Befestigen von Taschen jetzt direkt schon am Rahmen waren und die Gabelbreite der Räder war meistens zu schmal, um dicke Reifen aufzuziehen. Und da war eben das Cutthroat eines der Vorreiter im Prinzip und jetzt geht ja eh alles eher Richtung Mountainbike-lastige Gravelbikes.
Ja, interessant.
Ja. Also das ist ja der ganze Markt, der sich da jetzt eher dahin entwickelt, jetzt 3 Jahre später.
Wie sieht das aus? Schraubst du selber?
Also zugegeben, ich lasse viel schrauben und ich übe sehr viel. Also es ging jetzt dann wirklich so, dass ich mein Rad super verpacken kann und super selber wieder zusammenschrauben kann. Aber wenn es wirklich darum geht, so einen Service zu machen oder die Bremsen zu entlüften, dann habe ich das zweimal gemacht und also ganz alleine schaffe ich das noch nicht. Nee. Aber es wird immer besser.
Was hast du denn so für, also wenn du sagst, du schraubst, versuchst auch da selber zu schrauben, wo orientierst du dich da, wo holst du da deine Infos her? Gibt es da irgendwo? Sogar vielleicht Schrauberinnen, so, wo man guckt.
Ja, es gibt eine Schrauberin auf Instagram.
Die
Ich weiß nicht,
Velo-Claudi.
leider. Ja, genau, die Velo-Claudi,
Ja.
witzig. Genau. Die finde ich super, weil sie halt einfach selber schraubt und es halt auch
Genau.
super verständlich rüberbringt. Also das schaue ich mir schon sehr gerne an.
Die ist jetzt auch,
Aber
glaube ich,
ich
auf dem
habe,
Kanal gerade.
die ist auf den Kanaren, genau,
Ja.
aber ich habe nämlich noch geschrieben, viel Spaß beim Klettern, weil es
Ja.
ja auf gerade Teneriffa ja wirklich nur hochgeht und du da eigentlich kein flaches Stückel findest.
Ja.
Genau, bei der schaue ich viel, aber ich mache tatsächlich einfach ganz klassische Kurse. Also ich habe jetzt den dritten fortgeschrittenen Kurs gemacht. Und das ist super, weil es mir, also wenn man zwar so Sachen lernt, die man selber dann vielleicht doch nicht macht, aber warum nicht? Ja, je besser ich das Ding verstehe, auf dem ich fahre, desto besser komme ich klar, wenn mal was kaputt geht, unterwegs vor allem.
So habe ich das im Übrigen bei mir auch gemacht, ne? Also das ist, ich habe auch viel Lernen durch Schmerz natürlich, ne? Wenn man dann Sachen halt kaputt gemacht hat, dann sagt, oh, ja gut, nee, das war jetzt nicht so.
Genau, ja.
Aber teilweise auch wirklich YouTube, ne, oder zugucken oder sowas. Also ich werde jetzt zum allerersten Mal hydraulische Scheibenbremsen einbauen, die ich halt selbst befülle. Also das habe ich auch noch nie
Ja.
gemacht. So. Und deswegen habe ich gerade bei Claudia immer geguckt. Sie hat das ja in der Story da so, wie entlüftet sie jetzt da ihre Dinger? Weißt
Genau.
du, so, ich bin ja irgendwann auch durcheinander gekommen, weil ich dachte, was, wo schraubt sie jetzt wieder schon was irgendwie? Aber so finde ich, also so läuft das, ne? Glaube ich, am besten so über selber gucken und ausprobieren und dann halt auch. Du hast ja drei Räder zum kaputt machen, das geht ja.
Das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Das ist dann mehr am Anfang erstmal mehr kaputt machen, bis man dann dahinter kommt, wie es eigentlich richtig geht.
Ja.
Und das stimmt schon. Immer dann, wenn das Rennrad nicht funktionstüchtig ist, dann wird das Gravelbike halt mehr gefahren.
Naja. Ja. Ja, und elektronische
So.
Schaltung, weil ich gerade sehe, du hast ja an dem Canyon die DI2, da werde ich mich jetzt auch mit beschäftigen.
Oh, ja, aber das ist wirklich nur so was, okay, über die App die Schaltung richtig einzustellen. Oh je, okay. Das ist tatsächlich, ja, aber gehört dann halt auch dazu. Aber die Schaltung hat bisher ganz prima funktioniert, also von daher würde ich mich da mal nicht beschweren.
Ich verlasse mich auf das Markenversprechen, in dem Fall von SRAM, und die haben gesagt, geht einfach. So. Und dann sage ich mir, na
Ne?
gut, dann zeig mal. Ja,
Und dann muss das ja so sein.
dann kann es ja gar nicht
Cool.
sein. Aber okay, ja, ne, Mensch, cool. So, jetzt, Sarah, was kommt, bist du jetzt wieder in so einem, in dem Loch sozusagen, wie du nach dem Northcape 4000 warst, wo du sagst, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Oder hast du schon Pläne?
Nee, also ich habe klar schon Pläne, was ich dieses Jahr alles noch fahren will. Ich werde so ein bisschen so das erste Halbjahr jetzt mich so ein bisschen auf die Straße konzentrieren und bin auf jeden Fall in Frankreich im Sommer. Das ist auch so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen darauf hintrainiere, dass ich einfach einmal quer durch Frankreich fahren kann. Und dann, ja, würde ich gerne so im Herbst noch ein größeres Gravel-Event mitfahren. Und welches das sein wird, das weiß ich gerade aktuell nicht. Aber so ein bisschen die Idee ist, ja, durch Frankreich zu fahren im Sommer und dann im Herbst nochmal
Na, ich bin
mich
Anfang
auf
Juli in der
Platz machen.
Normandie. Also
Was machst du?
Familie.
Ach so, okay, gut.
Ja,
Aber
aber ich
halt
habe, wenn alles gut.
kein Event.
Nee, der Event, ich mache jetzt das Bohemian Border Bash Race da Ende Mai. Und gestern ist meiner Familie aufgefallen, dass es ja Himmelfahrt und quasi kurz vor Pfingsten ist. Deswegen, aber jetzt organisiere ich noch einen Fahrradträger für den Sommer und dann will ich nämlich das Rad mitnehmen in die Normandie und dort noch mal ein bisschen so rum,
Cool.
also einfach so, ne, tagsüber so ein bisschen mein Training fahren. Aber ich muss jetzt mal wieder viel, oder ich möchte auch viel mit Familie wieder machen. Die haben mir in den letzten Jahren viel Zeit gegeben dafür, dass ich das machen kann.
Ja, das verstehe ich schon. Es muss ja immer ein guter Kompromiss sein zwischen Freizeit und Family. Und
Ja,
da sollte
ja.
am besten beides nicht zu kurz kommen.
Ja, absolut. Ich habe auch, und das vielleicht zum Abschluss, ich habe ja natürlich, ich würde jetzt sagen, als Kommunikator würde ich sagen, ich habe der Community Fragen gestellt, gesagt, könnt Fragen der Sarah stellen, und sie haben ganz viel geantwortet. Es gab auch viele Fragen, aber die Community bestand in dem Fall vor allen Dingen aus Bea Sportmeets, was ich schon mal
Witzig.
einen super Namen finde für
Ja.
Instagram. Und ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Ja, doch, klar.
Okay, also pass auf. Und von Bea gab es gleich sechs Fragen. So,
Okay, schieß los.
ich fange jetzt einfach mal chronologisch an. Also, welche Übersetzung hast du, schweres Rad und Gepäck, ich als Frau ist immer ein Kampfberg hoch. Also, mit welcher Übersetzung bist du gefahren? Jetzt auf Gran Canaria, also auf den Kanarischen Inseln, und wie hast du das bergauf, wie war das?
Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, welche Übersetzung ich hatte. Müsste ich jetzt noch mal kurz gucken, aber
also wenn das die ist hier von deiner Seite, dann hattest du 50, 34 vorne und hinten, weiß ich nicht, steht nicht.
Steht nicht da, okay. Ich glaube, ich habe mir nochmal nämlich einen Berggang leichter machen lassen letztes Jahr schon an dem Rad, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da bin ich jetzt tatsächlich also überfragt. Von daher kann ich die Frage nicht beantworten. Und was das Thema Bergfahren angeht, kann ich nur sagen, so wenig Gepäck wie möglich.
Okay, Bea, Sport Meets. Weißt du Bescheid. Dann nächste Frage. Gab es auch mal einen wirklich miesen Zeitpunkt, auch beim Northcape 4000?
Genau, also beim Northcape 4000, das war der Tag, wo alles zusammengekommen ist, wo ich sehr viele Sattelschmerzen hatte, wo ich eben vom Tod dieser einen Teilnehmerin erfahren habe, wo ich wirklich hinschmeißen wollte und ja, dann einfach Pause gemacht habe und dann ging es wieder. Und beim Gran Guanche war es eben auch so, klar, das war einfach diese Fahrt durch den Regen auf den Teide hoch, wo es wirklich eiskalt war, wo eben auch ein anderer Teilnehmer quasi so gerettet worden ist, der so gar keine anderen warmen Klamotten mehr dabei hatte. Das war schon auch so, wo man so merkte, ja, Spaß macht das jetzt gerade keinen mehr, aber ja, man boxt sich darin halt dann doch irgendwie durch. Ja, aber die Momente gab es auf jeden Fall auch.
Da bleiben wir gleich mal beim Teil der Frage. Was geht dir bei den Anstiegen durch den Kopf, wenn du das schwere Fahrrad, irgendwie Bea hat es mit dem Gewicht des Fahrrads, wenn du das schwere Fahrrad hochtrittst?
Also, ich denke gar nicht dran, dass das Fahrrad schwer ist. Das Fahrrad ist so, wie es ist. Und ich denke mir halt einfach immer nur, dass es gut ist, im gleichen Rhythmus weiterzutreten, weil die Frage mit dem Berg ist ja eigentlich nur ein Geduldsspiel. Also, ich denke immer nur daran, so, hey, irgendwann kommst du da oben an. Und am besten konzentriert man sich gar nicht drauf, wie es ist, wenn man oben ankommt, sondern man konzentriert sich immer einfach nur auf den nächsten Pedalschlag. Also immer nur auf den nächsten Tritt, sodass man so gut es geht einfach im Hier und Jetzt ist und irgendwann kommt dann schon der Gipfel.
Wo es hochgeht, geht es auch wieder runter, sagt man ja. Ne?
Genau, und wenn es hochgeht, geht es wieder runter und so geht es halt immer. Genau.
Jetzt, Bea legt nach, pass auf. Standardfrage. Wie schwer war denn dein Fahrrad mit allem dran? Irgendwie, du wirst dich entlassen aus dem Thema.
Ja, aber ich bin zum Beispiel jemand, der ist da gar nicht so genau. Es gab die Möglichkeit, das Fahrrad zu wiegen vor dem Event und ich habe es nicht gewogen. Ich weiß es nicht. Das werden wahrscheinlich so 50 Kilo sein, sowas. Ich habe es nicht gewogen. Also von daher, ich weiß es nicht.
Wir hatten vorhin, das ist hier auch die fünfte Frage, vorhin ja drüber gesprochen, über die Fähren. Ne? So, und dann hattest du ja gesagt, dass du bei der einen Fähre bist irgendwie zu spät gekommen, was weiß ich, 18 Uhr sollte die fahren, ist schon eher gefahren und du musstest dann warten. Warst du sehr durch den Wind, als du die Fähre verpasst hast, beziehungsweise keinen Platz mehr bekommen hast?
Ja, das war halt auch so eine Situation. Also, das ist so, das glaubst du nicht. Weißt? Ich habe so Gas gegeben, um da hinzukommen. Also, ich kam da völlig außer Atem an und dann war es 9:35 Uhr und ich meine, ich habe locker die 10-Uhr-Fähre geschafft, trotz Umweg. Ja? Also, es war ja wirklich so, hä? Und dann sagt er mir, das geht nicht. Und dann stehst du halt erstmal da und denkst du dir nur so, echt jetzt? Und ich meine, in so einem Moment, ja, da ist dann halt so, es bringt halt nichts. Also es bringt einfach nichts, sich aufzuregen. Das sind so Situationen, da kannst du nichts machen.
Ja.
Und das ging dann weiter noch, um das kurz auszuführen. Ich habe dann die zweite Fähre in Fuerteventura nach Gran Canaria verpasst. Das ging ja dann weiter um 8 Minuten. Und als ich dann in Gran Canaria stand, da wiederum habe ich dann die Fähre nach Teneriffa gekriegt. Und als ich in Teneriffa am Hafen stand und mir das Fährticket kaufen wollte, da habe ich einen anderen Teilnehmer getroffen, der nicht beim Gran Guanche dabei war, den ich aber beim Nordcup kennengelernt habe. Und der den habe ich zufälligerweise getroffen. Und in dem Moment dachte ich so, was ist das für eine geniale Fügung des Schicksals, dass ich einfach alle Fähren verpasse, nur um diesen einen Kerl wieder zu treffen, den ich schon beim Nordcape kennengelernt habe. Und dann waren wir zusammen in Gran Canaria im Restaurant beim Essen. Und dann löst sich das doch alles auf und du denkst dir nur so, hey, Du bist immer einfach genau da, wo du halt gerade sein sollst.
Da hast du auch ein Bild in deinem Blogpost, ne?
Ja, weil genau. Das war einfach so, hey, das war die Versöhnung für alles. Und ich reg mich da nicht mehr drüber auf, weil es war viel cooler, den Paco zu treffen, als wahrscheinlich pünktlich auf jede Fähre zu kommen.
Ja. Letzte Frage von Bea. Also sie hatte noch eine Frage, wo du geschlafen hast und so, das haben wir aber besprochen. Bist du mit dem gleichen Setup gefahren wie beim Northscape 4000?
Nee, das bin ich nicht, weil also ich habe definitiv beim Northscape 4000 gelernt, dass es praktischer ist, wenn man vielleicht doch nicht mit so einer großen Lenkertasche fährt. Ich habe dementsprechend das ganze vordere Setup, die Lenkertasche und die Accessory Bag, die ich da noch mit dabei hatte, habe ich komplett weggelassen. Die habe ich auch nicht gebraucht, weil ich ja keinen Schlafsack und keinen Biwaksack mit dabei hatte. Und das ganze Zeug, was eben in der kleinen vorderen Accessoire-Tasche mit dabei war, das hatte ich dann am Trikot. Also das habe ich tatsächlich gar nicht gebraucht.
Ja, gut. Also erstmal Bea, warte mal, was ist der Name, ist so schön. Bea Sportmeets.
Ja, vielen lieben Dank für deine Fragen.
Ja. Das ist, ja, also es hat auch nochmal gezeigt, fand ich ganz gut, weil das sind so teilweise Fragen, die ich gar nicht stellen würde, weil ich vielleicht auch schon zu tief drin bin, weißt du so, oder weil man sagt, okay, ist wahrscheinlich so und so. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn das doch nochmal aufs Tablett kommt und wir dazu sprechen konnten. Sarah, vielen Dank. Fand ich sehr schön.
Danke dir.
Dann wünsche ich dir einen maximal tollen Sommer. Viel Spaß mit deinen Rädern.
Ebenso. Vielen Dank für die Einladung, kann ich da nur sagen.
Ja, gerne, gerne. Und gib gerne Bescheid, aber ich habe dich ja hier auf Instagram, da sehe ich das ja auch immer. Und jetzt sind wir auch auf Swift verbunden. Strava habe ich vorhin gesehen. Genau. Dann, wenn ich da wieder was Interessantes entdecke, melde ich mich einfach unaufgefordert bei dir.
Und dann sehr quatschen. Gerne. Vielen lieben Dank für den Podcast. Martin, mach's gut.
Danke. Tschüss.
Ciao.